Ja, also unsere Lieben, wir grüßen euch von Herzen aus Langensteinbach und wünschen euch und allen Zuhörern und die zugeschaltet sind, einen frohen, gesegneten Sonntag. Wir waren ja vorige Woche auch unter euch. Ja, und da haben wir mitgesungen. Das war ja das wichtige Lied, was so sehr zur Zeitlage geeignet ist. Finsternis bedeckt die Erde nach der Melodie. Lass die Küstenfeuer brennen. Und das war so, ja, bewegend, wie ihr das gesungen habt. Also, der Klang, der ertönte bis nach Langensteinbach. Und da haben wir freudig mitgesungen. Also, ihr lieben Glaubensgeschwister, das Thema, worüber wir uns heute Morgen beschäftigen wollen, ist das Apostelkonzil in Jerusalem. Vielen bekannt, aber auch für einen großen Teil ohne Bedeutung. Konzil? Ja, weshalb Konzil? Weil da Entscheidungen getroffen, Bestimmungen festgelegt und diese dann auch schriftlich fixiert. Meinetwegen als Dekret oder auch als Dogma. Für andere als gültige Richtschnur ausgegeben worden. Es hat ja gerade in der Kirchengeschichte viele solche Konzile gegeben. Zum Beispiel in Nicäa im Jahr 325 nach Christus oder auch später in Trient. Da wurde Weihnachten einfach auf den 24. Dezember gelegt. Ein völlig falsches Datum. Oder es wurde die Säuglingstaufe eingeführt. Jeder, der mit ein paar Tropfen Wasser befeuchtet wurde, war Christ, war Mitglied der Kirche und auch Mitglied und Glied am Leibe des Christus. Ja, das hat aber nun mit Gott und Glaube und Bibel überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach, ja, das hat dazu mit Gott und Glaube nichts zu tun, das ist Magie. Das ist finstere Verführung. Meine Eltern haben in der Tradition mit mir ja das Gleiche gemacht. Und deshalb bin ich mit 24 Jahren aus der evangelisch-lutherischen Kirche ausgetreten. Auch wurde im Jahr 325 auf dem Konzil in Nicäa der jüdische Sabbat abgeschafft und in den ersten Tag der Woche verwandelt. Das hängt damit zusammen, weil man nichts mehr mit dem altjüdischen Volk Israel und ihrer Geschichte zu tun haben wollte. Und den Sonntag ja in dem Wort Gottes unterbringen wollte, hat man deshalb diesen von Gott festgelegten geheiligten Sabbat überall in der Bibel mit dem ersten Tag der Woche übersetzt und ausgetauscht. Aber der sogenannte Sonntag als geheiligter Tag der Christenheit, wie wir ihn eben auch heute haben, kommt im Grundtext der Bibel nicht als Feiertag vor und hat auch darin nichts zu suchen. Ja, also, meine lieben Geschwister, ich hätte euch gerne heute Morgen mal auf eine Reise nach Jerusalem mitgenommen. Auch die von außen zugeschaltet sind, könnten auch sich anmelden. Wer nicht dabei sei, will, der bleibt eben hier in der Bank sitzen, bis wir nach einer halben Stunde von dort wieder zurück sind. Also wir fliegen mit Lichtgeschwindigkeit ab und sind in Gedanken jetzt im Jahr 1948 in Jerusalem. Zuerst suchen wir das bestimmte Haus, das Gebäude, den Versammlungssaal. Und wir nehmen dort Platz. Wie bei Livestream sind wir alle stumm geschaltet und hören ganz einfach nur zu. Wir hören zu, was da geredet, besprochen, diskutiert und festgelegt worden ist. Nun noch etwas zur Vorgeschichte. Wer kam eigentlich dort in Jerusalem zusammen? Und worum ging es da? Ja, es waren viele Brüder aus Israel. Und sie waren ja alle gläubig geworden an Jesus. Aber sie waren Eiferer für das Gesetz und die Tora. Und es waren auch die 12 Apostel zugegen. Und natürlich auch Paulus und einige seiner Mitarbeiter. Ich blende nur einmal kurz in Apostelgeschichte 21, Vers 20 ein, wo wir lesen, dass Paulus zu einem späteren Termin nochmals nach Jerusalem reiste und die Brüdergemeinden sich freuten wegen der Wirksamkeit des Heiligen Geistes unter den Nationen. Wir lesen da, sie aber, als sie es gehört haben, dass Paulus nach Jerusalem gekommen war, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm: Du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, welche glauben, und alle sind Eiferer für das Gesetz und fordern die Beschneidung für alle, die glauben. Dieser Mann, Paulus, der zuvor die Gläubigen geschlagen und hinter Gittern gesetzt hatte, erlebte eine Gottesstunde vor Damaskus. Da drehte sich bei ihm wirklich alles um. Und er wurde außerhalb von Jerusalem durch Ananias dann zum Dienst des Evangeliums ordiniert und bevollmächtigt. Er hatte ja mehrere solche Begegnungen mit dem zur Rechten der Majestät aufgefahrenen Christus. Da frage ich mich, wie soll denn das gehen? Auch im Tempel begegnete er ihn. Er sah ihn. Und er sprach: Gehe schnell, und zwar eilends, aus Jerusalem weg, hin zu den Nationen, zu denen ich dich sende. Aber nicht nur das. Er bekam auch ein Evangelium mit einem anderen Inhalt. Das brachte nun die Jüngerschaft und zum Teil auch die Apostel in Rage und in großer Verlegenheit. Und um diesen Widerspruch zu klären, ging Paulus und seine Mitarbeiter nach Jerusalem, weil die Jüngergemeinde, die sogenannte Urgemeinde, damit nicht einverstanden war. Und nun wollen wir einmal sehen, welchen Lauf diese Zusammenkunft uns aufzeigt. Wir lesen den Text, so wie ihn eben Lukas in der Apostelgeschichte 15, Vers 1 bis 32 aufgezeichnet hat. Ich lese den Ablauf dieser bedeutsamen Sitzung nach Menge und der Elberfelder Übersetzung. Also, noch einmal, wir befinden uns im Jahre 48 nach Christus in einem Raum in Jerusalem. Und die Lautstärke dort, die befremdet uns schon sehr. Es gibt doch kein Podium oder ein Rednerpult. Die etwa 50 Leute stehen in Gruppen zusammen und jeder versucht mit Leidenschaft, den anderen mit Argumenten zu überzeugen. Apostelgeschichte 15,1. Wir beginnen einmal, den Text zu lesen. Und etliche kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid, nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Also das war nicht ein Gespräch von irgendwelchen frommen Leuten in Jerusalem, sondern das war schon, mal grob gesagt, die De la Creme, 12 Apostel und viele andere Brüder, die da zusammengekommen waren. Ja, die Beschneidung, was war denn das? Das war ein Ritual, was Gott dem Abraham als Gebot und Anweisung gegeben hatte. Da wurde am männlichen Glied die Vorhaut abgetrennt. Wer sich dem nicht unterziehen wollte, wurde aus dem Volk Gottes ausgerottet. Dieses Ritual wird bis heute noch in Israel vollzogen, auch bei den messianisch gläubigen Knaben und Männern. Müssen wir einfach wissen. Vers 2. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und dem Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und etliche andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Und das war keine Kleinigkeit, denn diese Frage der Rettung aus Finsternis und Tod in das wahrhaftige Leben ist bis heute eine grundlegende und entscheidende Frage. Ob nicht denn außer der Glaube noch etwas anderes mit einer Rolle und eine Bedeutung haben könnte. Zum Beispiel Glaube und Werke. Jakobusbrief, der spricht davon, von wegen allein der Glaube. Da muss auch noch was dazukommen. Das hat viele Kinder Gottes beunruhigt. Oder Glaube und Leistung. Glaube und die 10 Gebote. Glaube und Sabbat. Zum Beispiel bei den 7-Tage-Adventisten. Da kann ohne Sabbat nichts erfolgen. Von wegen. Oder Glaube und Zungenrede. Oder Glaube und Taufe. Da gibt's auch Gemeinden, wo ohne Wassertaufe kein Abendmahl ausgegeben werden kann für die betreffende Person. Wir lesen weiter. Vers 3. Sie nun, nachdem sie von der Gemeinde das Geleit erhalten hatten, durchzogen Phönizien, Samaria und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen. Und sie machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen. Und sie verkündigten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Etliche aber von der Sekte der Pharisäer, welche glaubten oder gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Das heißt, doch, die Gnade Gottes kann es nicht allein. Der Glaube auch nicht. Es muss noch etwas getan, hinzugefügt werden. Vers 6. Sie traten denn die Apostel und die Ältesten zur Beratung über diese Frage zusammen. Also, das ist das sogenannte Apostelkonzil. Da hat nicht einer einen Vortrag gehalten, sondern die Mehrheit der Versammelten, die wollte zu einem Beschluss kommen. Was machen wir denn jetzt mit Menschen, die aus den Nationen gläubig werden? Ja, Vers 7, nachdem nun eine lange erregte Erörterung, ein Wortwechsel, eine Auseinandersetzung, ein Streit stattgefunden hatte. Luther übersetzt das in seinem damaligen Deutsch, dass sie gezanket hätten. Das ist super. Dass sie gezanket hätten, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, werte Brüder, ihr wisst, dass Gott schon vor längerer Zeit mich in eurem Kreis dazu erwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort der Heilsbotschaft vernehmen und so zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie auch uns. Also wir wissen ja, was da alles abgegangen ist. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, indem er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott? Ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Sondern wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene. Da schwieg die ganze Versammlung still und schenkte dem Barnabas und dem Paulus Gehör, die einen Bericht über alle Zeichen und Wunder erstatteten, die Gott unter den Nationen durch sie getan hatte. Als sie damit zu Ende waren, ja, das wissen wir nicht genau, wie viele Stunden oder Tage sie damit verbracht haben. Das wissen wir nicht. Jedenfalls fasst Jakobus, das war der Gemeindeleiter in Jerusalem, die Sitzung zusammen und hat folgende Ansprache gehalten. Werte Brüder, höret mich an. Petrus hat berichtet, wie Gott selbst zuerst darauf bedacht gewesen ist, erstens ein Volk aus den Nationen für seinen Namen zu gewinnen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, denn es steht geschrieben, nach diesem will ich zurückkehren und will zweitens wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Drittens, damit die Menschen, welche übrig geblieben sind, den Herrn suchen. Und viertens, alle Nationen, über die mein Name angerufen wird, spricht der Herr, der dieses tut und auch vollbringt, wie es von Anfang, vom Äon her, kundgeworden ist. Deshalb erteile ich, dass man diejenigen, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, keine unnötigen Lasten aufbinden soll, sondern ihnen nur die Verpflichtung auferlegen, sich von der Verunreinigung der Götzen, von Unzucht, vom Fleisch erstickter Tiere und vom Genuss von Blut fernhalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jener Stadt solche, die ihn predigen, indem er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Hierauf beschlossen die Apostel und die Ältesten im Einvernehmen, Paulus nach Antiochien zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabbas und Silas, zwei Männer, die unter Brüdern eine führende Stellung einnahmen. Und sie schrieben, also es wurde schriftlich abgefasst, und sandten ihre Hand durch ihre Hand Folgendes. Die Apostel und die Ältesten, die Brüder, an die Brüder, die aus den Nationen sind zu Antiochien, in Syrien, Zilizien, ihren Gruß. Weil wir gehört haben, dass etliche, die aus unserer Mitte ausgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt haben, indem sie eure Seelen verstörten und sagten, ja, der Glaube reicht nicht, der Glaube allein nicht. Ihr müsstet beschnitten werden und das Gesetz halten, denen wir keine Befehle gegeben haben. So haben wir in einer Versammlung den einmütigen Beschluss gefasst, Männer zu erwählen und zu euch zu senden, zusammen mit unserem geliebten Barnabas und Paulus. Zwei Männer, die ihre Seele, ihr Leben für den Namen des Herrn Jesus Christus eingesetzt haben. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die auch selbst mündlich dasselbe verkündigen werden. Denn, noch einmal, zur Stärkung, zur Stabilität, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke, euch zu enthalten von Götzenopfer, von Blut und von Ersticktem und von Hurerei. Und wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun. Lebt wohl. Das war das Dekret, das Dogma, was in Jerusalem verfasst wurde. Und bis heute, so fragen wir, Gültigkeit hat. Vers 30. Nachdem sie nun entlassen waren, kamen sie nach Antiochien hinab. Und sie versammelten die Menge und übergaben den Brief. Als jene es gelesen hatten, freuten sie sich über den tröstlichen Zuspruch oder die beruhigende Botschaft. Judas und Silas, welche Propheten, geisterfüllte Redner waren, spendeten auch ihrerseits den Brüdern durch viele Ansprachen Zuspruch und stärkten sie im Glauben. Also das war, entschuldigt, ein sehr langer Text. Mit diesen Worten war die Sitzung zu Ende. Und auch wir packen unsere Sachen zusammen und fliegen wieder mit Lichtgeschwindigkeit zurück ins Erzgebirge. So. Und nun sind wir wieder da, ihr Lieben. Nun sind wir wieder da. Und was haben wir als Geschwister im Dorf Chemnitz zu dieser Sachlage denn eigentlich zu sagen? Oder was wäre zu sagen? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in 87 Jahren eine einzige Predigt darüber gehört hätte. Diese Tagung in Jerusalem lief in einer heißen Atmosphäre ab. Und der Ertrag und das Ergebnis war eine klare Antwort für die Glaubensgemeinde aus den Nationen. Das ist also ein Begriff, der im Dorfgemeinde ja nicht unbekannt ist. aber woanders kaum in den Mund genommen wird, weil es da einen Unterschied gibt zwischen Glaubende in Israel und einer Gemeinde aus den Nationen. Im Speziellen hatte Paulus mit seinem Evangelium die Urgemeinde und die Gläubigen in Israel völlig durcheinander gebracht. Dieser einzigartige Heilsweg, ohne jedes Ritual am Fleisch, ohne Formalitäten und Gesetzesvorschriften, ganz allein in der Gnade und durch Glauben gerettet zu werden, hat die theologische Welt aus den Angeln gehoben. Das war damals in Jerusalem so und ist heute nicht anders. Ja. Paulus formuliert diesen Gedanken ja sehr klar in Epheser 1,13, nachdem ihr, da sagte er, ihr Nationen, ihr Glaubenden aus den Nationen, erstens, ihr habt gehört, was denn? Das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, wie und wodurch das geschieht, nämlich indem ihr geglaubt habt. Erstens hören, zweitens glauben und drittens und darin und damit seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und da sagen wir, ich denke, einmütig. Das reicht doch völlig aus. Nein, es muss gar nichts noch hinzugefügt werden. Auch nicht die Taufe mit und in Wasser. Getauft schon, aber wir sind doch alle durch einen Geist zu einem Leibe getauft. Ich frage noch einmal, reicht denn das nicht aus? Oder ist das, was damals in Jerusalem beschlossen wurde, bei uns und bei den vielen Gemeinden immer noch nicht angekommen? Deshalb kann Paulus ja den Korinthern schreiben, dass er seinen Auftrag und sein Mandat von dem erhöhten Christus bekommen hat, nämlich nicht zu taufen, sondern das Evangelium von der bedingungslosen und absoluten Gnade zu bezeugen. Nun werden ja die meisten von uns sich erinnern, dass geschrieben steht, wer da glaubt und, hier haben wir das und getauft wird, der und nur der wird gerettet werden. Kennen wir ja alle. Hat denn der sogenannte Missionsbefehl keine Bedeutung für uns? Nämlich alle Nationen zu taufen und diese zu Jüngern zu machen? Wenn wir ein klein wenig nachdenken würden, fänden wir auch darauf eine klare Antwort. Ihr kennt doch alle, nehme ich an, die Skizze von mir mit den beiden Eisenbahnzügen. Ja, da gibt es eine Weichenstellung nach Pfingsten, wo der Israelzug nach unten, das heißt, auf das tote Gleis geschoben worden ist. Israel als Heilsträger wurde aus dem Rennen genommen. Aber nicht nur das. die Heils- und Rettungsgeschichte Gottes mit Israel erfährt eine Unterbrechung. Das verheißene Königreich und die Herrschaft Christi auf Erden wurde zurückgestellt. Die Bitte im Vaterunser um das kommende Königreich erfährt einen Aufschub. Oder haben wir und die gesamte Verkündigung das überlesen, dass unser Herr zu seinen Jüngern ja gesagt hatte, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich euch versammeln wollen wie eine Henne ihre Küken, aber ihr habt nicht gewollt. Ja, Gott sei Lob und Dank, dass das nicht das Ende ist. Dieser Vers geht weiter und die meisten haben dort aufgehört und die Theologen insgesamt, Israel ist erledigt, steht unter dem Fluch. Das stimmt. Aber dieser Fluch bekommt eine Wende. Hört einmal auf. Ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus. Was ist denn das? Das ist das gesamte Haus Israel. Das wird euch öde gelassen werden. Denn ich sage euch, nicht uns. Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen. Und jetzt wird dieses Gericht begrenzt mit einem Biss. Wann ist die gerichtsvolle Zeit mit dem Holocaust über Israel zu Ende? Bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Liebe Geschwister, das ist die sichtbare Wiederkunft des Messias und König Israels. Auf dem Ölberg, der nahe bei Jerusalem liegt, dort kommt er zurück, wo er zur Himmelfahrt aufgefahren ist. Zu keinem anderen Ort kommt er. Und dann wäre ja auch der sogenannte Missionsbefehl, der eigentlich Israel gilt, mit hinausgeschoben worden. Immerhin schon 2000 Jahre. Denn von dem alle Nationen zu Jüngern zu machen, ist bis heute nichts zu sehen. Wir müssen doch mal kritisch über Schriftworte nachdenken können. Und nicht alles versuchen, in einen Topf zu werfen. Diese Verheißung für Israel und die Nation der Erde wird erst in dem zukünftigen Königreich Christi in der Hauptsache mit Israel und den Äonen danach seine Erfüllung finden. Doch zurück nach Jerusalem. Das Streitobjekt war die Beschneidung und noch andere Dinge, die zur Diskussion standen. Man stand in Gruppen zusammen und geriet hart aneinander. Die einen diskutierten mit Petrus, die anderen mit Jakobus und ganz hinten im Saal sah man Paulus mit seinen Leuten. Jeder versuchte, den anderen zu überzeugen. Nun die Beschneidung. Die hat doch nichts mit uns zu tun, den Glaubenden aus den Nationen. Die gab Gott dem Abraham als äußerstes Zeichen, dem Volke Gottes anzugehören. Und das war ein Gebot Gottes, Denn wer sich diesem Ritual nicht unterzog, wurde aus dem Volk Israel ausgerottet. Bitte bedenken wir doch einmal, dass es ein Volk der Beschneidung gibt, Israel, und auch 12 Apostel der Beschneidung und sogar ein Evangelium der Beschneidung. Nun können wir uns ja vorstellen, wenn Paulus predigte von der bedingungslosen Gnade und dem uns zugeteilten Glauben, dass die Juden und insgesamt die Glaubensgemeinde in Jerusalem das nicht ohne weiteres stehen lassen wollten. Und wir erfahren schon, wenn wir Verse aus dem Galater- und Kolosserbrief lesen, wie kompromisslos Paulus diesen falschen Lehren entgegentrat. Also diese Auseinandersetzung gibt es überhaupt nicht mehr, unter Brüdern nicht mehr. Da ist eine solche Weichheit, vorhanden, wo man nicht einmal mit dem anderen von Auge zu Auge sprechen kann. Man sieht es auch hier auf der Nahö. Da sind 4, 6, 8 Frauenfreizeiten mit 600 Leuten Beteiligung und nicht eine einzige Brüderkonferenz. Damals war das, vor 50 Jahren, 30, da war das Filet der Lahö, die Brüderkonferenz mit 160 Brüdern. Aber, ja, wo sind nur die Brüder? Israel wurde als Heißträger aus dem Rennen genommen. Ja. Die Beschneidung wurde nicht uns als seine Gemeinde gegeben. Wir erfahren ja schon, wenn wir diese Verse lesen, was da auf dem Spiel stand. Schreibt Paulus, mögen sie doch ausgeschaltet werden, die euch verführen und zerstören. Denn wenn ihr euch beschneiden lasst, seid ihr aus der Gnade gefallen. Tief Luft holen. Das heißt doch, wenn wir das einzigartige Evangelium der Rettung aus Gnade und Glaube nicht festhalten, dafür einstehen, da werden wir es verlieren und frommen Traditionen dienen. Und wie gesagt, ich habe schon gefragt, wie lange mögen Sie diskutieren und gestritten haben, bis Jakobus alles zusammenfasste und ein schriftliches Pamphlet oder Dekret vorlegte und es von den 12 Aposteln unterschrieben, dem Paulus ausgehändigt worden ist. Als sie damit zu Ende waren, wie viele Stunden und Tage, fasst Jakobus die Sitzung zusammen mit einer Ansprache. Werte Brüder, hört mich. Petrus hat berichtet, wie Gott selbst zuerst darauf bedacht gewesen ist, erstens ein Volk aus den Nationen für seinen Namen zu gewinnen. An dieser Stelle dreht nun Jakobus den Lauf der Heilsgeschichte völlig um. Nicht mehr Israel steht zuerst. Und wie oft lesen wir das? Den Juden zuerst. Nein, jetzt auf einmal stehen die Nationen an erster Stelle. Und das mit Einschränkungen. Nämlich ein Volk, eine Gruppe aus den Nationen. Denn die Gesamtheit der Nationen kommt erst zur Rettung, wenn ganz Israel gerettet ist. Ja, wer denkt da nicht an den Apostel der Nationen mit dem Evangelium? Einer Auswahl aus den Nationen als den Leib. Ein geheimnisvoller Einschub. Mit einer Unterbrechung für das Volk Israel. Das heißt, als Gemeinde des Leibes Christi sind nicht ohne weiteres, wir sind nicht ohne weiteres die Fortführung von dem, was aufhörte, sondern etwas Neues. Noch nie Dagewesenes, es ist einfach ein Geheimnis. Erst wenn das mit der Entrückung einen Abschluss, eine Vollendung gefunden haben wird, geht es mit dem Volk Israel in der Heils- und Nationengeschichte weiter. Und genau das beschreibt der Jakobus in den folgenden Versen. Erst redet er von einer Einschaltung dazwischen, aus den Nationen, und dann Vers 15, und damit stimmen die Worte der Propheten überein, denn es steht geschrieben nach diesem. Meine lieben Geschwister, wir können gar nicht anders als dieses nach diesem Bund unterstreichen. Und auch das zuerst. Denn wir merken hier, es gibt ein zuerst und ein danach. Das zuerst, ja, da schreibt er nur, er wusste es nicht anders. Eine Auswahl aus den Nationen. Bei dem zweiten, dann nennt er ein Schriftwort. Nach diesem, wenn das abgeschlossen ist, wenn die Gemeinde als der Leib des Christus, dem Haupte, zugefügt wurde, er vervollständigt worden ist, dann nach diesem will ich zurückkehren. Und zweitens wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Das steht doch schon als erfüllte Prophetie über 70 Jahre vor uns. Und wozu denn alles? Drittens, Israel wird zurechtgebracht. Das drittens, damit die Menschen, welche übrig geblieben sind, den Herrn suchen. Von wegen, dass Gott nach der Entrückung niemand mehr retten will. Was ist das für ein Schwachsinn und für ein Unglaube? Steht doch hier, dass nach diesem die Menschen, die übrig geblieben sind, den Herrn suchen. Und als letztes, viertens, alle Nationen gerettet werden, über die mein Name angerufen wird, spricht der Herr, der dieses tut und vollbringt, wie es vom Anfang des Äons bekannt war. Meine lieben Geschwister, das ist ja ein so komplettes und umfangreiches Rettungsprogramm für alle, die bei der Entrückung zurückbleiben. Von wegen, dass, wenn Christus seine Gemeinde bei sich hat, er alles andere in die Hölle schicken muss, wie es ja zumeist gepredigt und geglaubt wird, der muss sich an diesem Wort korrigieren lassen. Meine lieben Geschwister, es geht weiter. Ja, es geht weiter. In der Heilsgeschichte und hält nicht mit der Entrückung der Gemeinde auf. Es geht weiter und endet erst, wenn alles zurechtgebracht, die Herrlichkeit Gottes tragen wird. Liebe Geschwister, ein Jubel und eine Freude sollte doch unser Herz erfüllen, wenn wir so ein heilsgeschichtliches Zeugnis lesen und vor uns haben. Wir nennen das auch Heilsgeschichte, weil Gott nicht alles mit allen zu gleicher Zeit macht, oder? Dass Gott zu einer ganz bestimmten Zeit mit einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen ein ganz bestimmtes Evangelium freigibt und verkündigen lässt. Jakobus stellt fest, dass im Jahre 48 eine Auswahl aus den Nationen gerettet wird. Erst danach kommt die zerfallene Hütte Davids an die Reihe. Das ist doch etwas ganz anderes, die Hütte Davids, als das Geheimnis des Christus mit einer Leibesgemeinde. Und dann kommen die übrig gebliebenen und am Ende aller Nationen. Tut ihr euch auch so schwer? Das zu verstehen? Oder müssen wir alles in einen Topf werfen, zusammenmischen und dieses der Gemeinde als Evangelium servieren? Deshalb urteile ich, Vers 19, diejenigen, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhige, keine unnötigen Lasten aufbürden, sondern ihnen nur die Verpflichtung auferlegen, sich von der Verunreinigung durch Götzen, von der Unzucht, vom Fleisch erstickter Tiere und vom Genuss von Blut fernzuhalten. Hierauf beschlossen die Apostel und die Ältesten im Einvernehmen mit der ganzen Gemeinde. Und sie schrieben und sandten durch ihre Hand das folgende Schriftstück. Und wir lesen die Apostel und die Ältesten und die Brüder an die Brüder, die aus den Nationen sind, ihren Gruß. Ja, und das wird also dann noch einmal wiederholt in Vers 28, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke. Euch zu enthalten von Götzenopfer, von Blut, von Erstickten und von Hurerei. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl leben. Lebt wohl. Das war's. Dieses Dekret. Und wurde für die Glaubensgemeinde aus den Nationen freigegeben. Als jene es gelesen hatten, freuten sie sich über diesen tröstlichen Zuspruch. Und wir, liebe Geschwister, was machen wir damit? Ja, wir freuen uns auch. Köstlich freuen wir uns, mit unaussprechlicher Freude. Keine einzige Spur von Gesetz, von Gebote, auch nicht von Beschneidung, von Sabbat halten oder sich taufen zu lassen. Die Gnadenbotschaft der Rettung wird durch Glaube erfasst. Und den wirkt Gott nicht aus und von uns, Das kann der Glaube doch gar nicht. Und er kann nicht aus uns hervorkommen. Nicht aus Werken und einer Tat. Ein reines Gnadengeschenk ist das. Nur so konnten gläubige Menschen aus Israel und die Nationen in einer Gemeinde zusammenstehen und leben. Und wir sollten es ja auch in voller Dankbarkeit, dass uns in Dorf Chemnitz dieses Gnadenevangelium der Herrlichkeit Christi und seiner Leibesgemeinde geschenkt ist. Wir brauchen nicht ein Schild uns um den Hals zu hängen, was wir morgen zu tun und übermorgen zu lassen haben. An diese Gesetzesvorlage ist der uns geschenkte Heilige Geist getreten. Und er ist es, der uns in das Ganze der Wahrheit hineinleitet und führt. Und uns auch im Alltag. In Entscheidungen das Vorzügliche, das Außergewöhnliche, das ewig Bleibende vor Augen stellt. Wir sind einfach gefüllt von einem Evangelium. Und wir können wegen dieses Konzils in Jerusalem eine ganze Woche beieinander bleiben. Wir könnten es noch einmal entfalten, weil eigentlich die vier Stücke in der Verkündigung ja überhaupt nicht vorkommen und auch niemals genannt worden sind. Und doch haben sie damals unter den Glaubenden in Jerusalem und bei den Aposteln eine große Rolle gespielt. Wenn wir in Gemeinschaft, in einer Gemeinde zusammen sein wollen, dann sollten wir diese Dinge beachten. Und wir tun wohl, wenn uns der Heilige Geist aufmerksam macht, auf das ihm Wohlgefällige und Vollkommene zu sinnen und zu tun. Wir schließen ab und wir beten noch miteinander. Lieber Vater im Himmel, voller Freude und Dankbarkeit schlagen unsere Herzen für die geöffneten Augen des Herzens, deinem Wort zu glauben und uns von der Kraft des Evangeliums verändern und vollenden zu lassen. Wache über uns, deine Hand, die nicht lässt, die halte uns fest. Amen.